Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Michi Schreiber.
Alter?
Ich bin 27.
Geburtsort?
Wittlich.
Beruf? Da bin ich gespannt jetzt.
Tierschützerin und Autorin.
Hast du Hobbys oder ist das schon abgedeckt?
Nee, ich habe tatsächlich viele sportliche Hobbys. Ich mountainbike gern, ich tanze gerne, ich laufe gerne und ich lese gerne.
Okay, das ist eine Menge Sachen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Folge deinem Herzen tatsächlich folge deinem Herzen immer so, wenn ich Entscheidungen treffen muss oder so im Alltag ist es immer keep yourself wild, lass dich selbst wild sein und hin und wieder auch den Affen raus.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Übermotiviert. Übermotiviert und viel zu viel Energie und braucht deutlich zu wenig Schlaf. Das wird auf jeden Fall mein Mann und ich glaube auch meine Mitarbeiterin sagen.
Übermotiviert ist, das hat ja so eine positive und so eine negative Eigenschaft. Das heißt, die Gefahr, dass man anderen furchtbar auf den Senkel geht, ist da. Aber natürlich, Übermotivation ist notwendig, wenn man etwas erreichen möchte. Wenn man irgendein Ziel hat, dann ist es halt das, was irgendwie auch so in diesem Land fehlt, gerade im Moment. Dann muss ich halt manchmal nicht die 100%, sondern habe ich auch mal eine Phase, wo ich die 150 gebe.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich sehe das auch gar nicht als negativ, dadurch, dass ich ja gute Menschen in meinem Umfeld habe, die dann auch manchmal sagen, so Michi, jetzt ist Raum für Pause. Die erinnern mich dann ganz lieb nicht an die Motivation, sondern an die Pausen. Und dann hat man da eine ganz, ganz gute Kombination, etwas in Bewegung zu bringen, ohne dabei auszubrennen.
Ich spreche mit Michi Schreiber hier bei Antenne Mainz. Ich spreche heute hier mit Michi Schreiber, Tierschützerin, Autorin und vieles mehr. Erzähl mir was über Wittlich.
Oh, über Wittlich. Wittlich ist eigentlich ganz schön. Es ist ja eine sehr unterschätzte Stadt, würde ich mal sagen. Es ist aber wirklich eine kleine, schöne Stadt mit Fußgängerzone. Wir haben tolle Buchläden und tatsächlich einen schönen See. Und ich wohne ganz in der Nähe von dem kleinen See. Der ist ja etwas außerhalb und da kann man schön drumherum spazieren.
So, jetzt höre ich, du wohnst da heute noch, du bist dort geboren. Also kann ich jetzt so ein bisschen unterstellen, dort war auch der Platz der Kindheit und der Jugend?
Der war in Daun, das ist so 20 Kilometer von Wittlich entfernt. Aber was mein Umfeld angeht, bin ich jetzt zumindest, was den festen Wohnsitz angeht, nicht so weit gewandert.
Gut, jetzt ist aber Daun auch nicht die Großstadt, ne?
Nee.
Das heißt, das war kleinstädtische Kindheit, kann man das so sagen?
Ja, total auf dem Land. Also sehr, 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 sehr ländlich. Ich glaube, ich habe mehr mit Kühen gespielt als mit anderen Menschen, einfach weil da mehr Kühe zur Verfügung waren in so einem 800-Einwohner-Ort-Dorf. Ich bin ja noch in einem Vorort von da aufgewachsen. Dementsprechend sehr, sehr ländlich, sehr in der Natur. Und ich bin aber auch sehr, sehr dankbar für, dass ich so ländlich aufwachsen durfte.
Weißt du, was ich mit Daun verbinde? Das ist tatsächlich die ganze technische Entwicklung in den 80er und 90er Jahren von dem Fernsehbereich und auch der Radioempfang, weil da der Sitz von Technisat, wenn ich da richtig informiert war, ist oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt und die letztendlich maßgeblich dafür, dass wir so viele Fernsehprogramme heute haben, mit verantwortlich waren, dass sie einfach diese Technik sehr schnell geschafft haben zum Empfangen.
Ja, die gibt es auf jeden Fall tatsächlich noch und die breiten sich auch immer weiter aus. Also es sind immer wieder neue Projekte, Vergrößerungen angedacht. Technisat gibt es noch.
Ich glaube auch, das ist ja für uns ein immer wichtigerer Verbreitungsweg, DAB+. Ich glaube, das machen sie auch Geräte. Gucke ich nochmal nach. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich glaube, sie sind da relativ stark und das ist eine tolle Technologie. Und eine Frage, die kriegt jeder Gast bei mir gestellt. Warst du eine gute Schülerin?
Ja, sehr.
Ah, ja, okay. Mädels sind immer Streber, ne? Das gibt es ganz selten. Also es gibt manchmal, aber das weiß man vorher. Aber ich habe bei dir habe ich mir das eigentlich auch schon gedacht, nach den ersten Minuten, übermotiviert. Das heißt, es war nie ein Thema, lief ohne größere Probleme.
Ich war in den ersten drei Klassen richtig gut und dann bin ich sehr abgesackt mit den Noten, so ab Klasse 3, was auch einfach damit zu tun hat, dass ich sehr individuell lerne, würde ich behaupten. Also ich bin sehr, sehr leistungsstark, aber mir fällt es ganz, 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 ganz schwierig, zum Beispiel ohne Bewegung zu lernen. Das heißt, wenn ich mich auf Prüfungen vorbereite, habe ich irgendwie meine 50.000 Schritte am Tag, weil ich die ganze Zeit um den Block renne und währenddessen die Infos und die Karteikarten oder sonst was auf den Ohren habe. Das heißt, ich durfte erst mal lernen, wirklich in diesem stillsitzenden System auch zu lernen, ohne in Bewegung zu sein. Und als ich das aber dann so siebte Klasse für mich rausgefunden habe, ging es dann wieder sehr steil bergauf und ja, habe da schon sehr, sehr gute Abschlüsse gemacht. Aber es war mir persönlich auch wichtig und tatsächlich meinen Eltern. Also meine Eltern haben wahnsinnig viel Wert auf schulische Leistungen gelegt.
Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was du da tust, aber ich habe in meinem Freundeskreis jemand, der sich mit Speed Learning beschäftigt. Und das, was du machst, ist Lernen mit Karteikarten und Rumlaufen in der Gegend, ist eine der klassischen Techniken. Also wo man dann einfach weiß, nachher, was weiß ich bin an diesem Baum vorbeigelaufen und habe an das und das oder habe das und das gerade gelernt. Und dadurch verankert man die Sachen ziemlich tief. Ja, das ist insofern eine ganz, ganz, ganz gute Technik. Also Schule war kein großartiges Thema, habe ich jetzt schon gehört. Nach der Schule gibt es immer die Entscheidung, man muss irgendwas machen. Was war dein Thema? Wo wolltest du hin?
Ich wusste tatsächlich erstmal gar nicht, wo ich hin wollte. Dementsprechend bin ich nach dem Abitur als Freiwilligenhelferin ins Ausland gegangen. Also ich wollte dann erstmal irgendwie Raum schaffen für Erlebnis, Abenteuer, irgendwas anderes. Und als ich 18 war, war Work and Travel in Australien ziemlich groß. Und ich hatte aber irgendwie, ich weiß nicht, ich will was anderes machen. Und so bin ich dann nach dem Abitur als Freiwilligenhelferin nach Südafrika gegangen, um im Wildtierschutz zu arbeiten. Das heißt, das war so mein erster Step und ja, das hat mich dann auch ziemlich geprägt.
Das war in meiner Jugend, war das noch nicht, da fing das so langsam an mit diesen Auslandsaufenthalten. Und wenn ich das heute überlege, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Alter nach der Schule diesen Mut gehabt hätte, meine Sachen zu packen, irgendwo alleine hinzufahren und irgendwas zu machen.
Ich glaube, dass dadurch, dass es in meiner Jugend ja schon normaler war, es haben ja viele gemacht, hatte man halt Vorbilder, man hatte Referenzen, man hatte Erfahrungsberichte und dementsprechend, glaube ich, war es dann nicht ganz so eine mutige Entscheidung wie für andere. Aber als ich dann gesagt habe, es wird Südafrika und nicht Australien, da haben dann schon erstmal alle im Umfeld geguckt und sich gedacht, um Gottes Willen, warum machst du nicht das, was alle machen? Aber ich wusste irgendwie tief in mir und das ist auch so ein Aspekt von meiner Übermotivation, meiner Zielstrebigkeit. Wenn ich weiß, ich will was, dann mache ich das auch. Da bin ich auch sehr, sehr geradlinig. Und als ich mich einmal dafür entschieden habe, habe ich gesagt, ja, es ist ein Abenteuer, ja, da wird einiges schieflaufen und ich werde damit zurechtkommen. Ich mache das jetzt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michi Schreiber. Ihr Ziel war es, im Tierschutz zu arbeiten. Michi Schreiber ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Also Koffer gepackt und ab nach Südafrika?
Ja.
Okay, was hast du gemacht? Also Wildtierschutz haben wir schon gehört. Ich nehme an, dann ist es auch in die Richtung gegangen.
Genau, ich habe im Wildtierschutz gearbeitet, tatsächlich erst in einer Auffangstation für Großkatzen. Und das ist tatsächlich nicht so gut gelaufen. Ich wusste ja von vornherein, irgendwas läuft immer schief. Was man in Südafrika vielleicht bedenken sollte, ist das, oder global, wenn man sich für den sozialen Zweck engagiert, ist, dass nicht alle Projekte wirklich seriös sind. Das heißt, es gibt immer wieder Projekte, die halt einfach Tiere kaufen, um sie aufziehen zu lassen. Projekte, die Tiere züchten. Und da gibt es einfach verschiedene Phasen, die freiwillige Arbeit unseriös machen. Einmal Kenthunting, das ist eben Trophäenjagd, wo viele Großkatzen aufgenommen und verkauft werden für den Abschuss. Das Gleiche gibt es aber auch mit Kindern, mit Waisenhaustourismus, dass Kindern wirklich ganz bewusst aus Familien rausgeholt werden, um in freiwilligen Projekten zur Verfügung zu stehen. Und mir war das mit 18 ehrlicherweise nicht bewusst. Ich bin da sehr blauäugig in das Thema reingegangen. Und nach meinen ersten zwei weniger schönen Wochen habe ich dann, als ich in Südafrika war, weil mein Rückflug ging erst 6 Wochen später und ich war ja übermotiviert und zielstrebig und ich wollte den anderen auch nicht recht geben, dass Südafrika vielleicht doch keine so gute Entscheidung war, habe ich mich dann vor Ort auch wirklich die Suche nach seriösen Projekten gemacht und bin so in den Primatenschutz gekommen, also in den Schutz von Affen. Und da habe ich dann auch mein Herz verloren.
Das heißt, nur einmal noch ganz kurz da rein, also man muss wirklich, wenn man so etwas vorhat, sehr genau schauen, wo gehe ich dorthin, weil es halt Organisationen gibt, die nicht jetzt vielleicht, in Deutschland würde man jetzt denken, wenn dann irgendjemand eine Gemeinnützigkeit hat oder sowas, dann sind gewisse Regeln erfüllt, das ist dann vielleicht da nicht ganz so.
Nee, man sollte einfach vielleicht als Quick-Tipp für alle, die jetzt denken, boah, geil, Freiwilligenarbeit im Wildtierschutz, das möchte ich auch mal machen. Man sollte sich wirklich die Projekte vorher ganz genau anschauen oder auch, wenn man vermittelt wird über eine Agentur und sollte halt bei den Vermittlungsagenturen immer schauen, prüfen die die Projekte überhaupt? Also findet da eine Prüfung der vermittelten Projekte statt? Ne? Wird sich das Projekt überhaupt angeschaut? Dann ist wichtig, dass dieses Projekt persönlich geprüft wird, weil, kennen das alle, Ferndiagnose ist auch vom Arzt aus in der Regel etwas schwerer zu stellen. Und genauso sollte man auch bei seriösen Tierschutzprojekten wirklich vor Ort gewesen sein und dann auch schauen, dass die Person, die geprüft hat, wirklich fachkundig ist. Und wenn eine Vermittlungsagentur oder eine Organisation hier in Deutschland diese drei Aspekte erfüllt, dann kann man relativ guten Gewissens mit denen verreisen in die verschiedensten Projekte weltweit. Und wenn das nicht der Fall ist, einfach nochmal weitersuchen, damit man wirklich auch weiß, ich komme in nachhaltige, seriöse Projekte, die ich auch unterstützen möchte.
Also es ist im Prinzip die klassische Empfehlung. Das heißt, wenn man Suchmaschinen nimmt, nicht nur die ersten zwei Seiten anzuschauen, sondern vielleicht wirklich auch gucken, was steht auf Seite 10, was steht auf Seite 11, um dann vielleicht dort Dinge zu finden, um zu gucken, oh, kontrolliere ich lieber nochmal.
Ja, und auch die Erfahrungsberichte lesen, weil wenn, jetzt ganz flach gesagt, Helga 42 sagt, das war so ein tolles Tierschutzprojekt. Ich konnte denen jeden Tag Chips und was auch immer geben. Es hat so viel Spaß gemacht. 5 Sterne. Dann sind es keine so seriösen 5 Sterne. Dementsprechend sich da wirklich einfach mit den Projekten, mit der Materie, mit Vermittlungsagenturen befassen und sich auch den Raum und die Zeit nehmen, sich in eine Thematik einzulesen, bevor man sich dafür entscheidet.
Weil das ist natürlich blöd, wenn man so eine Reise macht in ein anderes Land. Das kostet Geld und jetzt hast du ja Glück gehabt und hast dann das Richtige für dich dort gefunden vor Ort.
Ja, das war auf jeden Fall Glück im Unglück, würde ich mal behaupten. Ich bin ja dann in ein Primatenprojekt gekommen und habe im Affenschutz gearbeitet. Das heißt, meine Aufgabe vor Ort bestand dann darin, die Affen zu füttern, mit ihnen auf Bushwalks zu gehen. Das ist eine Form der Bereicherung, dass sie halt ihren natürlichen Lebensraum kennenlernen. Ich hatte aber auch ein kleines Ziehkind. Barney hieß der, den ich als Ersatzmama aufziehen durfte. Also da bin ich dann sehr auf meine Natur, Tier und Begeisterungskosten gekommen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michi Schreiber. Autorin, Tierschützerin Michi Schreiber, mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. Sie setzt sich besonders für Affen ein.
Die Affen sind woher? Das sind Tiere, die verletzt wurden oder wo, warum sind die da?
Es gibt verschiedene Aspekte. Der eine ist Beschlagnahmung. Das ist ein großer Aspekt. Das heißt Beschlagnahmung von illegal gehaltenen Haustieren oder Beschlagnahmung aus dem Schwarzmarkt, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele Menschen, die denken, oh, Affe süß, will ich auch als Haustier. Und der Schwarzmarkt mit Tieren ist nach dem Handel mit Drogen der zweitgrößte. Das ist vielen nicht bewusst. Das andere sind Autounfälle, klassische, so wie wir halt hier Unfälle mit Rehen, mit Wildtieren haben, sind Primaten eben dort Wildtiere und die werden angefahren. Das andere ist tatsächlich gezielte Jagd auf Primaten, um sie zu essen, um sie von Feldern zu vertreiben, um sie für medizinische Zwecke zu nutzen. Und dann gibt es einfach Mensch-Tier-Konflikte. Und das sind so die Aspekte, wie die Tiere zu uns kommen, also die Beschlagnahmung, verletzte, verwaiste Tiere und dann eben auch nochmal Tiere, die umgesiedelt werden müssen, weil sie zum Beispiel, wie in Deutschland, wenn der Wolf direkt am Wohngebiet ist, dann überlegt man ja auch, wo kann man das Tier hin umsiedeln. Und so machen wir das mit den Affen eben auch, dass da keine Konflikte entstehen.
Und das Ziel ist es aber, sie wieder in die Wildnis zu bringen?
Genau, wir suchen dann halt sowohl für unsere Ziehkinder, die wir von klein auf noch groß betreut haben, aber auch für die Tiere, die umgesiedelt werden, wirklich Lebensräume, die noch sehr naturbelassen sind, wo wir einen gewissen Radius auch haben, wo wir keine Menschen anfinden, wo auch nicht schon eine Überpopulation von gewissen Arten ist. Und das ist aber tatsächlich immer herausfordernder. Also wie in Deutschland, wie in Europa auch, werden die wirklich naturbelassenen Lebensräume immer, immer kleiner. Aber noch haben wir wirklich die Möglichkeit da, auf Wildnis in Anführungszeichen zurückzugreifen für Auswilderung.
Das heißt, auch in Afrika passiert das, was bei uns passiert, dass aus unterschiedlichen Gründen wir immer weiter vordringen. Also wir haben es jetzt ja leider, wir haben da ganz viele Konflikte mit Energie, aber auch mit Windenergie zum Beispiel gehen wir ja auch mittlerweile in Naturschutzräume und zerstören damit auch wieder Plätze, die eigentlich besser genutzt werden, wenn man sie belässt.
Ja, also Lebensraumerhaltung und das gilt eigentlich für alle Arten und für alle Tiere, ist mittlerweile das Wichtigste. Also wenn wir uns anschauen, was bedroht Tiere wirklich am meisten, was bedroht die Artenvielfalt, das ist einfach der Lebensraumverlust. Der Lebensraumverlust für Straßen, für Industrialisierung, für Rohstoffe, mehr und mehr Lebensräume werden eben einfach zerstört. Und das macht die Arbeit natürlich auch von Wiederaufforstungen, von Auswilderungen unfassbar schwierig, weil so ein Regenwald irgendwas wieder aufzuforsten, selbst kleinere Gebiete, dauert halt einfach Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, eins, was wir uns alle ganz groß auf die Fahne schreiben sollten, ist wirklich, sich dafür einzusetzen, Lebensräume zu erhalten.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michi Schreiber. Sie ist Autorin, sie ist Tierschützerin und ich spreche mit Michi Schreiber hier bei Antenne Mainz.
Und wir kennen, das ist so ganz witzig, wir kennen natürlich oft auch gar nicht mehr, wie, sag ich mal, so Urwald oder sowas aussieht, weil das ist natürlich auch nicht immer schön, ja? Also das heißt, wenn Natur da geballt sich ausdehnt, ne?
Ja, es kann sehr bewachsen sein. Es kann, vor allem, wenn man so durch richtige Regenwälder geht, es ist super dunkel da drin, ne? Das denkt man ja gar nicht. Also ich bin in Uganda gewesen. Ich war dann in Uganda für Forschung mit Gorillen, eben auch im Regenwald wandern und es war einfach gefühlt dunkel. Wollte so ein, also nicht stockdüster, aber es ist halt einfach gar kein Licht mehr durchgekommen oder fast kein Licht. Und unten, ich habe immer gedacht, ist alles so voller bunter Pflanzen, aber da konnte fast gar nichts mehr wachsen, weil natürlich die Bäume so hoch sind, dass unten ganz, ganz wenige Arten Raum hatten. Und auch in Deutschland, wo haben wir noch wirklich ursprüngliche Wälder? Also es ist ein großes Thema.
Ja, wir denken alle, wir wissen, wie Wald aussieht, aber in der Regel ist es bewirtschafteter Wald. Und das heißt, das ist natürlich nicht naturbelassen, sondern der Mensch hat da ständig die Finger drin, indem er Bäume rausnimmt, indem er Dinge pflegt und macht, was ja durchaus auch im Sinne von Aufforstung bis zum gewissen Grad okay ist. Aber deswegen kennen wir halt dieses Prinzip Urwald kennen wir eigentlich nicht.
Nee.
Affen, ich überlege gerade, ich habe das im Hinterkopf, die leben in Familienverbänden eigentlich, ne?
Oh Gott, es gibt so viele Sozialstrukturen.
Okay. Weil ich habe nur gedacht, wenn ich jetzt ein Tier habe, das ich wieder auswildern will, dann kommen ja wahrscheinlich so viele Elemente. Also erstens muss das fit sein, es muss sich ernähren können, es muss dann wieder alles können, was es in der freien Wildbahn kann. Und dann habe ich halt überlegt, und wie sieht das dann aus mit familiären und sozialen Strukturen?
Ja, also die werden, wenn wir jetzt auf Paviane gehen, Paviane sind ja meine Lieblingsprimaten, die werden tatsächlich von klein auf in Gruppen zusammengefügt. Das heißt, wenn wir irgendwie 10 Babys in einem Jahr bekommen, die verwaist sind, dann formen wir aus diesen 10 Babys eine neue Truppe und die leben von vornherein miteinander und bilden so auch im Laufe des Aufwachsens eine Rangordnung. Es kristallisiert sich ein Alpha raus, bei den Pavianen männlich, aber es gibt nicht nur männliche, bei den Katas zum Beispiel, den Lemuren ist es ein Weibchen. Es kommt deswegen wirklich auf die Art des Affens an und dann schauen wir auch, ob Nachwuchs produziert wird. Und wenn diese Faktoren gegeben sind, dann wissen wir zum Beispiel, dass die Sozialstruktur fest ist. Aber ja, bei Pavianen sind es große Gruppen. Wenn wir ein Buschbaby haben, ist es ganz klar eine nachtaktive Primatenart, das lebt alleine. Wenn wir Katas haben, müssen wir darauf achten, dass ein Weibchen sich rauskristallisiert als Alpha. Also es ist super spannend, je nach Art, immer was Unterschiedliches. Und das macht die Arbeit natürlich dann auch so toll, weil jeder Tag ist anders, jede Aufgabe ist anders. Man darf sich da immer wieder neu reinfuchsen.
So, man merkt schon, wie du sprichst. Diese Zeit in Südafrika hat etwas mit dir gemacht. Aber im ersten Moment war ja irgendwann Schluss und du kamst zurück nach Deutschland, oder?
Ja, also ich sollte ja nach 6 Wochen heim. Ich habe dann einen Rückflug sausen lassen. Bin noch ein paar Monate tatsächlich in Südafrika geblieben und habe nach meiner Heimkehr tatsächlich einfach nur begonnen, Blog zu schreiben. Also ich habe die ersten 3-4 Jahre dann jedes Jahr ehrenamtlich wieder in Südafrika ausgeholfen für mehrere Wochen und Monate und dann begonnen, Blog auch über das Ganze zu schreiben. Wie können wir Tieren helfen? Was ist seriöse Freiwilligenarbeit? Aber es hat mir irgendwann einfach nicht mehr gereicht. Ich wusste, irgendwie möchte ich nicht nur 6 Wochen im Jahr hier sein. Ich möchte nicht nur am Wochenende einen Blogartikel darüber veröffentlichen, sondern ich möchte da wirklich was bewegen. Und so kam dann eben auch der Entschluss, nach meinem Bachelor in Philosophie, spannender Bachelor, meinen Master in Primate Conservation zu machen, also einen Artenschutz für Primaten. Ich habe dazwischen eine Fernausbildung in Großbritannien gemacht, die mir dann den Quereinstieg in den Master ermöglicht hat. Und so kam es dann dazu, dass ich heute Tierschützerin bin, Primatologin, aber auch Bücher über das Ganze schreibe.
Studiert hast du wo oder war das alles über die Ferne?
Nee, ich habe meinen Bachelor in Trier gemacht, Philosophie, okay. Fernausbildung in London und meinen Master dann in Oxford.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michi Schreiber, Tierschützerin. Unteraffen, so heißt ihr Buch. Michi Schreiber ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
So, jetzt bist du dann Tierschützerin. Ja, also ich meine, man muss ja auch von irgendetwas leben, ja. Das heißt, wie funktioniert da der Plan? Also ich finde ja die Idee finde ich ja, glaube ich, finden viele gut.
Auf jeden Fall sollte man sich immer verschiedene Standbeine aufbauen. Also das war so für mich auch die erste Frage. Das heißt, wir bieten mittlerweile Weiterbildungen an, wenn jemand was über Tier- und Artenschutz lernen möchte. Das ist zum Beispiel eine Einkunftsquelle. Wir sind mittlerweile selbst als Vermittlungsagentur für seriöse Projekte tätig. Das heißt, das ist für uns eine Einkunftsquelle. Wir schreiben Bücher und so habe ich mir so ganz viele kleine Dinge aufgebaut, die wirklich alle mit dem Thema Tierschutz zu tun haben, wo Menschen was von Tierschutz lernen wollen, wo Menschen selbst tätig werden wollen, wo Menschen vielleicht nur über diese Geschichte hören wollen, einen Podcast gestartet. Und wenn all das zusammenkommt, das ist dann wirklich der Rahmen, wie man sich das aufbauen kann. Aber ich darf den Leuten sagen, das braucht Zeit, das braucht Muße und vor allen Dingen ganz viel Kreativität und ein bisschen Übermotivation.
Das heißt jetzt, nur damit ich es richtig verstehe, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt irgendwie eine Veranstaltung und dann könnte ich dich auch buchen und könnte sagen, du bist eine Referentin zu dem Thema Tierschutz.
Auch das wäre möglich, ja. Also Referentenreden halten wir mittlerweile auch. Ganz witzig sind immer die Teamführungsreden, wenn es dann so geht, was können denn Menschen Teams von Affentruppen lernen? Und die Leute so erstmal denken, ach, dieser Hippie, der da vorne steht und jetzt irgendwas erzählen, wenn man schon mal je nach Unternehmen ist, man ja wirklich der Hippie im Raum. Und wenn dann aber 5 Minuten drin sind und man anfängt, die Kollegen fangen sich anzugucken und fühlen sich wirklich sehr ertappt. Also es geht mittlerweile von wirklich Tierschutzvorträgen, aber auch wirklich Führungsvorträge. Was können wir wirklich auch von der Natur und den Tieren lernen? Denn ich finde, wir haben vergessen hinzusehen und wir haben auch verlernt hinzusehen und auch zu merken, dass wir Teil der Natur und in dem Fall auch Primaten sind. Wir Menschen gehören ja auch zu den Primaten und da gibt es sehr, sehr viele Schnittstellen.
Ich glaube, wir haben total vieles vergessen in unserem Leben. Also natürlich, klar, wir müssen auch irgendwie agieren. Wir brauchen auch unseren Lebensraum. Aber manchmal ist es halt klüger, gerade im Lebensraum ein bisschen zu verzichten. Und es heißt so, ich meine, haben wir ja auch viel zu tun in so einer Stadt wie Mainz. Da wird immer von Verdichtung gesprochen. Verdichtung bedeutet aber letztendlich, dass ich nur die letzte Fläche, die noch da ist, auch mit Beton zumache. Das heißt, was Wohnen betrifft, müssen wir, glaube ich, cleverere Ideen finden. Und ja, das bedeutet für Städte wahrscheinlich deutlich mehr in die Höhe zu gehen.
Ja. Und es bedeutet für uns Menschen aber auch, selbst wenn wir im städtischen Raum leben, uns immer wieder den Raum zu nehmen, in die Natur zu gehen. Also es hat ja so viele positive Effekte, auch für uns Menschen, egal ob es ums Sehen geht, wie wichtig es für die Augen ist, in die Ferne zu sehen, welchen Einfluss Natur, Spaziergänge auf uns haben, auch mal barfuß laufen. Es fühlt sich im Gras natürlich viel schöner an als auf Beton und da einfach wieder so ein bisschen mehr in die Wertschätzung zu gehen, das Hinsehen, Lernen und für uns aber auch wirklich kreative Lösungen finden, wie wir das gestalten können, ist auf jeden Fall eine der Herausforderungen der Zukunft.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michi Schreiber. Sie ist Tierschützerin, sie ist Bloggerin, sie ist Autorin. Michi Schreiber, mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz.
Wenn man sich im Tierschutz engagiert, dann sieht man automatisch Dinge, die manchmal gar nicht so einfach zu verarbeiten sind. Wie gehst du damit um? Das heißt, Menschen sind oft zu Tieren nicht gut. Es ist zum Glück nicht die Mehrheit, aber es gibt leider zu viele.
Ja, und ich glaube, das sollte auch jeder wissen, jeder, der im Tierschutz arbeitet, der sieht natürlich auf meinen Bildern immer, oh, du verbringst ganz viel Zeit mit Tieren. Der Grund, warum ich so viel Zeit mit Tieren verbringe, ist, weil sehr, sehr viele Menschen oder auch einige Menschen eben nicht gut mit Tieren umgehen. Und ich denke, das Wichtigste für mich ist wirklich da gewesen, mich mit dem Thema Emotionen und mir selbst zu befassen. Also was passiert eigentlich mit mir in meinem Körper, wenn ich sowas sehe? Und das sind wirklich Bilder von angefahrenen Tieren, sterbenden Tieren, aber auch Beschlagnahmungen, wo man halt einfach eine Kiste aufmacht und da liegen 10 Babytiere drin und die Hälfte ist leider über den Transport schon verstorben. Es sind also wirklich unschöne Bilder und sich da auch einfach zu erlauben, das macht traurig, das macht wütend, das zuzulassen und gleichzeitig zu merken, dadurch entsteht auch wieder Energie, weil wir verändern ja nur das, womit wir unzufrieden sind. Wenn wir total zufrieden sind, dann lassen wir ja alles, wie es ist. Aber diese Unzufriedenheit über gewisse Zustände und auch Missstände im Tierschutz ist mehr oder weniger das, was mich auch antreibt und motiviert. Das heißt, wenn ich das ja sehe, bin ich ja auch motivierter, etwas zu verändern und zu sagen, okay, das möchte ich nicht mehr hinnehmen, so wie es ist, so wie wir mit den Tieren, so wie mit den Lebensräumen, so wie mit der Natur auch uns selbst umgehen. Und da gleichzeitig zu sagen, wo möchte ich denn hingehen und das als Inspiration nutzen. Also Emotionen zulassen ist nicht nur Tierschutztipp, sondern allgemein der Tipp und wirklich mal hinfühlen und dann aber auch mit der Emotion arbeiten und sagen, okay, das möchte ich nicht so hinnehmen, das macht mich traurig, das macht mich unzufrieden, dann übernehme ich Verantwortung und verändere was.
Das mit den Tierbabys, die transportiert werden. Ich hatte nur vor kurzem mal einen Bericht, da ging es um eingeschmuggelte Schlangen, die am Frankfurter Flughafen gefunden worden sind. Und der Einzelpreis der Tiere, der ist so hoch, dass tatsächlich diese Menschen, die das machen, in Kauf nehmen, das, was ich von 10 Tieren dann auch 8 verenden, weil diese beiden, die ankommen, bringen so viel Geld, dass sich das irgendwie rechnet. Und das ist, ich finde das, wenn ich das mal höre, das durchzuckt mich. Und ich glaube, da muss man dann halt einfach, wenn man aus so einer blöden Situation dann vielleicht dann 1 oder 2 Tiere dann auch nachher noch retten kann. Ich glaube, man muss dann auch wirklich diesen positiven Aspekt sehen, dass man wirklich für diese Tiere, die es dann überlebt haben, wirklich alles getan hat und für die wirklich eine Veränderung geschafft hat.
Definitiv. Und um den Rahmen halt zu geben, also je nach Primatenart, je nach Babyaffe kostet das Tier 10.000 Euro, wenn das irgendwie geschafft wird, in die verschiedenen Länder zu schmuggeln. Und da ist die Rate eigentlich immer 1:10. Also von 10 Babys überlebt 1, aber dieses eine Baby mit einem Wert von 10.000 oder eben mehr sorgt eben dann dafür, dass sich dieser ganze Weg, dieser ganze Aufwand lohnt. Und was hier aber auch wichtig zu sagen ist, ist, dass die Menschen, wir verurteilen dann häufig die Wilderer, die jetzt in den Wald gehen und die Affenmama erschießen. Aber es ist wirklich ein strukturelles Problem. Es ist nicht der Wilderer, der da reingeht. Die Wilderer sind meistens wirklich die ärmsten Leute der Gesellschaft, die diesen Job, diesen auch durchaus sehr gefährlichen Job machen und annehmen und dadurch so wenig verdienen. Es hängt aber auch viel mehr damit zusammen, wie konsumieren wir Social Media, was teilen wir, was verbreiten wir. Wenn man Monkey oder Affe als Hashtag auf Instagram eingibt, sind 90% der Beiträge Primaten in Haustierhaltung. Natürlich wird durch so einen Konsum und durch das Teilen von Affen in Babykleidung der Wunsch gefördert, so ein Tier als Haustier zu haben und sich selbst da wirklich auch zu sehen, welchen Teil habe ich denn vielleicht von dieser Kette, wo trage ich denn dazu bei, jetzt gar nicht bewusst, sondern unbewusst, was konsumiere ich, was teile ich, was finde ich süß, da auch für sich nochmal zu schauen, möchte ich das wirklich teilen, möchte ich das wirklich konsumieren, was sagt das denn aus, ist einfach ganz, ganz wichtig. Also für alle, die den Schwarzmarkt mit Tieren traurig finden, ganz, ganz stark auf euren Social-Media-Konsum achten und wirklich nur Tiervideos teilen, liken, weitersenden, von denen ihr auf den Profilen seht, das sind Tierschützer, das sind Tierschutzorganisationen, denn heutzutage ist Aufmerksamkeit Geld. Und Menschen machen wahnsinnig viel Geld mit Reichweite, mit Aufmerksamkeit. Und deswegen kann sich das durchaus auch lohnen, ein Tier für ein paar tausend Euro zu kaufen, um dann eben damit zu wachsen.
Das ist ein spannender Aspekt, weil ich kenne total viele und ich auch, wenn ich im Supermarkt bin, kaufe ich gewisse Dinge nicht, weil ich weiß, welche Konsequenzen das in der Natur hat bei der Herstellung. Und ich glaube, da haben wir sogar, ja, das ist jetzt in Zeiten, wo es vielleicht wirtschaftlich ein bisschen enger wird, fällt das wieder ein bisschen so zurück. Aber ich glaube, da gibt es sehr viele, die so einkaufen. Bei diesen Bildern tatsächlich habe ich das, so wie du das gerade geschildert hast, noch nie in dieser Durchdringung gesehen. Aber du hast natürlich recht, in dem Moment, wo ich ein Video sehe und mein Gefühl sagt mir, das sind Bilder, die sind nicht unter guten Umständen entstanden, ist Teilen eigentlich schon mal völlig untersagt und die Aufmerksamkeit weg, weil dann hört es auf.
Ja, auch nicht kommentieren und da kann man sagen, es gibt eine ganz, ganz tolle Organisation, SMACC heißt die, SMACC, und die setzt sich eben gegen Tierleid auf sozialen Medien ein und da kann man diese Beiträge melden und die sorgen dafür, dass mehr und mehr dieser Profile gesperrt, gelöscht, rausgeholt werden, weil nur weil uns der Like oder das Share nichts kostet, heißt es nicht, dass es am anderen Ende nichts einbringt.
Naja, also es heißt ja immer soziale Medien und wir alle nutzen sie und es ist natürlich faszinierend, dass ich Themen nach draußen tragen kann. Das war früher ja nur uns, sage ich mal, uns Medien vorbehalten. Heute kann es jeder nutzen. Es hat aber auch den Nachteil, dass es halt oft nicht sozial endet, sondern eher unsozial. Also wenn ich Diskussionen manchmal, wir haben das in ganz vielen Bereichen verlernt, uns richtig miteinander auszutauschen, das wird sehr schnell persönlich und manchmal muss man halt auch vielleicht der anderen Seite recht geben, dass sie einen Punkt hatte und nicht in die Beleidigung fallen.
Nee, Respekt ist Grundwert.
Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michi Schreiber. Sie engagiert sich im Tierschutz, hat uns schon darüber berichtet, wie sie dazu gekommen ist. Sie ist Autorin und vieles mehr, Podcasterin. Michi Schreiber ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
Jetzt hast du den Blog schon erwähnt und Buch. Ich denke, das ist eine logische Konsequenz, wenn man anfängt, über sein Thema zu schreiben, dann gibt es irgendwann ein Buch.
Ja, auf jeden Fall. Also Bücher war sowieso immer mein Hobby von klein auf, weil ich auch gerne gelesen habe. Und dann habe ich 2022 mein erstes Buch veröffentlicht, Unbändig. Da geht es eben genau um die Geschichte, die ich eben auch angeschnitten habe. Meine erste Reise nach Südafrika, mein Babyaffen Bali, wie ich ihn aufziehen und ausbildern durfte. Und jetzt steht das zweite Buch, Unter Affen in den Startlöchern. Denn ich habe ja schon gesagt, ich habe mittlerweile eine tolle Assistentin an meiner Seite, die mich da unterstützt, aber auch einen ganz tollen Mann. Und für den war das gar nicht so leicht, in die Welt der Affen einzutauchen, weil auch der eher aus dem Großstadtdschungel kam und dann ging es mal nach Südafrika und das ist eine sehr humorvolle Liebesgeschichte, würde ich behaupten, zwischen Menschen, Tieren und einem Mann, der sich so ein bisschen da reinfindet.
Das heißt, also Unbändig war das erste Buch?
Ja.
Das ist dann aber autobiografisch oder schon?
Ja, beide Bücher sind autobiografisch.
Das heißt, das Neue ist jetzt, sag nochmal den Titel gerade.
Unter Affen.
Unter Affen, also gut, klar, sagt schon ganz klar, um was es geht, ja.
Genau, die Bücher, die ich bisher veröffentlicht habe, sind beide autobiografische Bücher, also die auch zeigen, wie kann mein Alltag als Freiwilligenhelferin aussehen oder als Freiwilligenhelfer, was erwartet mich vor Ort, aber auch, warum ist es vielleicht ganz anders als gedacht, also wir reinigen Gehege, wir sortieren Essen und trotzdem entsteht für mich durch dieses Weniger auch eine ganz, ganz große Lebenszufriedenheit, das heißt, es sind ja, beides autobiografische Reiseberichte. Das erste von meiner ersten Reise in Südafrika und das zweite eben von der Reise von mir und meinem Mann und wie er auch zum Teilzeit-Tierschützer wurde.
Wie ihm gar nichts mehr anderes übrig blieb.
Also, der wusste, worauf er sich einlässt. Ich bin nach 9 Tagen wieder in den Tierschutz und habe so gesagt, you know, ich habe dich sehr gerne, aber die Affen sind immer Platz 1 und wenn du damit umgehen kannst, dann können wir es probieren.
Wie machst du das heute? Du bist natürlich, wenn du so ein Buch neu hast, dann wollen die Menschen mit dir sprechen. Du musst vielleicht hier und da auch mal was lesen oder Interviews geben. Wie oft bist du noch in Afrika?
Tatsächlich bin ich ja jetzt erst letzte Woche zurückgekommen. Ich plane das sehr gut, muss ich sagen. Ich lege mir meistens in die Babyzeit, das ist die Zeit zwischen Oktober und Januar, keine Buchveröffentlichungen. Einfach aus dem Grund, das ist die Zeit, wo vor Ort die meisten Beschlagnahmungen stattfinden, weil die Primaten ganz natürlich Nachwuchs bekommen. Und so kann ich mir das relativ gut und flexibel einteilen, wie oft ich vor Ort bin. Ich würde sagen 50-50 mittlerweile. Also ich bin zu 50% circa 6 Monate in verschiedenen Projekten vor Ort, unterstütze die, betreue die und dann bin ich 6 Monate aber auch hier in Deutschland für PR-Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Spenden sammeln, Vorträge, Interviews, alles was auch viel Spaß macht, weil ich muss sagen, es ist eine gesunde oder eine gelungene Abwechslung für mich aus dem sehr aktiven, aber auch wirklich teilweise emotional anstrengenden Raum, Inselgespräche, Intimvorträge, die Zusammenarbeit, ins Buch schreiben und so, ja, habe ich da eine gute Balance für mich geschaffen.
Wie machst du das mit deinem Mann? Muss der diese Zeit auf dich verzichten oder reist ihr auch gemeinsam oder wie macht ihr das?
Ja, mein Mann ist ja hauptberuflich in Deutschland noch tätig, der ist ja Kriminalbeamter, also ist ja ganz witzig, so ein ganz bodenständiger, rationaler Beamter, irgendwie so eine sehr verspielte, verrückte Tierschützerin. Keine Ahnung, wie wir nach 10 Monaten heiraten konnten. War auf jeden Fall sehr, hat von außen gar nicht gepasst, aber im Kern passt sehr gut. Und er begleitet mich immer so 6 bis 8 Wochen pro Jahr und ist den Rest der Zeit aber hier in Deutschland. Das heißt, wir führen auch immer wieder länger eine Fernbeziehung.
Na gut, manchmal braucht man ja sowas zum Ausgleich. Der eine holt den anderen wieder runter und der andere sorgt dafür, dass der ja, die Energie kriegt.
Der hat ein bisschen Pausen in mein Leben gebracht und ich ein bisschen viel Feuer in sein.
Naja, Pausen gehören ja halt auch. Ich meine, das ist ja auch psychisch belastend. Das heißt, wir haben gesprochen über das Leid und klar, man kann vieles mit Engagement wegmachen, aber es ist ja trotzdem da. Du siehst es ja und irgendwann muss man halt auch mal den Raum geben und das sacken lassen. Ja,
definitiv. Also ich glaube, ich habe durch ihn definitiv gelernt, einen gesünderen Umgang mit meiner Arbeit zu finden und dass Übermotivation langfristig nicht in Ausbrennen endet, sondern dass man durch ganz bewusste Pausen und Runterkommen und Ruhe vor allen Dingen auch langfristig weitergehen kann. Das heißt, ja, es ist eine gelungene Kombination, würde ich sagen, wenn man dann mal gelernt hat, mit der Ruhe des anderen umzugehen, weil am Anfang triggert es einen, wenn man denkt so, Mensch, jetzt rennen wir doch mal. Und dann hat man so einen ganz gemächlichen Menschen an seiner Seite. Man denkt sich einfach nur so, was ist das denn für ein Tempo?
Na, es ist halt manchmal angebracht, weil wir können, wenn wir helfen wollen, wir können ja auch nur helfen, wenn es uns selbst gut geht. Ja. Und dieses Brennen an allen Enden, irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Ja.
Und auch die Bodenständigkeit, auch so dieses Runterkommen. Ich sage immer, Marc sorgt für den Halt und ich sorge für das Über uns selbst hinauswachsen. Und wenn man sich eine Pflanze anschaut, brauchen wir beides. Wir brauchen feste Wurzeln, wir brauchen eine gute Grundlage, wir brauchen einen guten Boden und gleichzeitig brauchen wir natürlich auch das Wachstum nach oben raus. Dementsprechend sorgt er auch im Hintergrund für viel Halt, Bodenständigkeit, Bodenhaftung, Raum für Pausen. Also ich sorge halt einfach für Visionen und wie können wir es voranbringen, was können wir noch bewegen. Und dementsprechend wirkt es von außen manchmal etwas komisch, auch wenn wir zusammen sind. Marc ist so der drei Worte in einem Satz und dann wird der Punkt gesetzt. Und Michi ist so der redende Wasserfall, aber es lohnt sich sehr, Andersartigkeit anzuerkennen und die Stärken darin zu erkennen, dass jeder von uns anders ist und dass da, wenn wir das wieder anfangen anzuerkennen, auch gesellschaftlich, dass es Menschen mit verschiedenen Stärken, verschiedenen Schwächen, verschiedenen Hobbys gibt, dass in dieser Andersartigkeit eine große Stärke liegt, dann können wir viel, viel mehr bewirken. Und auch das lernt man halt von den Tieren. Denn wenn man in so einer Truppe mit Pavianen auf Bushwalk ist, ist jeder anders. Da gibt es eine voll motivierte Michi, die vorne ist und immer auf der höchsten Baumkrone sitzt. Und die voll motivierte Michi, die sieht dann als allererstes die Greifvögel, die potenziell Gefahr für die Jungtiere werden können. Es gibt aber auch einen bodenständigen Marc, der unten bleibt und im Gras nach Samen sucht, der vielleicht als erstes eine Schlange erspäht, die potenziell als Gefahr ist. Und das auch nochmal wieder auf uns zu übertragen, dass nicht alle ganz oben in der Krone oder unten auf dem Boden sitzen müssen, sondern dass jeder sich seinen Platz suchen darf und so einen Wert bringt in Beziehungen, in Gesellschaft, finde ich so, so, so wichtig. Und da sollten wir uns wieder mal mehr erlauben, eine Affentruppe zu sein.
Schönes Bild, auch immer, dass wir bei uns bleiben und weißt du, manche Menschen möchten wirklich Karriere machen und die brennen dafür. Manche sind aber glücklich an der Stelle, wo sie sind und dann muss man sie auch den Raum geben, dass sie da bleiben dürfen.
Ja, und auch so sein dürfen, egal mit, und auch Schwächen annehmen. Also es gibt auch Affen, die können echt nicht so gut klettern wie andere. Und es ist okay, es ist fein, dafür hat jeder andere Stärken. Und das würde ich mir einfach auch schulisch wieder viel, viel mehr wünschen, den Raum zu halten für Kinder, für Menschen, die sich ausprobieren wollen, in ihrer Individualität gefördert zu werden, damit jeder sich finden kann.
Ich spreche gleich weiter mit Michi Schreiber. Heute ging es um das Thema Tierschutz hier bei Antenne Mainz. Michi Schreiber war meine Gesprächspartnerin.
Was würdest du jetzt jungen Menschen empfehlen, wer sagt, oh, Tierschutz und auch im Ausland möchte ich machen? Also du sagst wahrscheinlich ja, macht es, aber bereitet euch ordentlich vor.
Ja, definitiv. Also lest dich in das Thema ein und befasst dich vorher auch mit den Arten. Zum Beispiel, ich dachte immer, ich will Großkatzen. Ich dachte immer, Großkatzen sind voll geil, König der Löwen. Und dann war ich da und ehrlicherweise, die liegen den ganzen Tag rum und machen nichts. Das war so langweilig. Das war ja gar nicht meins. Ich wollte ja Action.
Okay.
Und dann war ich auf einmal bei den Affen und die bewegen sich und die rennen und die laufen und die springen und die haben Feuer im Hintern. Und dann dachte ich mir nur so, wie wollte ich denn jemals mit Löwen arbeiten? Das heißt, befasst dich vorher erstmal mit den Arten. Mit welcher Art möchtest du arbeiten? Was bedroht diese Art und wie kannst du da mitwirken? Und dann informier dich wirklich über Möglichkeiten, das Ganze zu unterstützen. Informier dich über Möglichkeiten mitzuwirken und auch über Agenturen oder Organisationen, die das Ganze unterstützen.
Okay, ein guter Tipp und ich kann immer noch auch sagen, Tierschutz findet auch vor der Tür statt. Auch ja. Hier gibt es ganz viele Gelegenheiten. Also ein Beispiel, das ist so meine Herzensangelegenheiten, das sind die freilebenden Katzen, die es bei uns auch zuhauf gibt. Da gibt es tolle Organisationen, die dafür sorgen, dass die kastriert werden, damit dieses unendliche Tierleid, das immer irgendwie irgendwo in der Ecke, in der Baustelle ein neuer Wurf von Katzen gefunden wird, dass das mal aufhört. Kann man vielleicht auch mal hier in Richtung der Stadt sagen, da kann auch eine Stadt dafür sorgen, dass sie Gelder bereitstellt, um sowas wirklich zu beenden, weil das ist einfach unnötiges Tierleid und es gibt wirklich viel zu tun.
Ja, und wie gesagt, also sagt ein ganz, ganz wunderbarer Kollege Christian Ehrlich auch immer wieder, Artenschutz, Tierschutz beginnt vor der Haustür und sich wirklich zu fragen, was kann ich in meinem Garten machen, was kann ich hier vor Ort bewirken, denn Artensterben ist kein Thema unter Primaten oder Affen oder was nur auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Das passiert hier vor der Haustür mehr denn je und da vielleicht den eigenen Garten ein bisschen artenfreundlicher zu gestalten oder mal zu schauen, welche Organisation gibt es denn hier für Amphibien, für Katzen, für was auch immer, ist auf jeden Fall was, um das Thema im Alltag zu bewahren, was man nur empfehlen kann.
Also das ist ein ganz, ganz spannender, also kleinste Grünflächen können durch andere Bepflanzung wirklich Lebensräume bringen, ja, die wir uns gar nicht vorstellen. Also das heißt, wir haben oft im Garten Zierpflanzen, die sind überhaupt nicht schön für Insekten. Da kriegen die gar keine Nahrung raus. Und wenn man halt anfängt, und die blühen genauso schön. Also das möchte ich an dieser Stelle sagen. Und ja, man hat auf einmal wilde Bienen im Garten. Also das ist, und das geht wirklich auf Kleinstellen. Also das ist so ein Appell. Es ist wirklich das Kleine oft.
Und es geht auch schnell, wenn man halt anfängt. Ich habe jetzt einen Grünspecht hier, bin ich richtig stolz, wenn ich den im Büro sehe. Geht auch schnell, die Tiere kommen zurück und da schon zu Hause diese Räume zu schaffen. Ja, da findet Safari dann schon im Garten statt.
So, Podcast müssen wir jetzt noch besprechen. Das heißt, da bist du auch noch aktiv.
Ich mache gerne Dinge, schrägstrich übermotiviert. Ich habe nochmal einen Podcast, der heißt Affenzirkus und da geht es eigentlich um diese Themen Tierschutz, aber auch, was hat die Natur, was haben die Tiere mit uns zu tun und warum tut uns das Ganze auch so gut, warum tut uns Verbundenheit gut, Natur gut, Zeit mit Tieren gut, was können wir für uns, für die Natur, für die Tiere wirklich im Leben bewirken und es ist einfach so ein bisschen wöchentliche Inspiration für alle, die da Input haben möchten.
Das heißt, da muss die Energie auch loswerden, ne?
Wenn das Mountainbiken nicht reicht, dann wird das ein Podcast aufgenommen.
Naja, aber es ist natürlich eine faszinierende Zeit, dass heute diese Möglichkeiten da sind, dass, wenn man Dinge in die Welt tragen möchte, dass man das auf so vielen Kanälen machen kann. Also ich meine, das ist ja schon faszinierend.
Ja, also es ist eine Welt voller Möglichkeiten. Und wenn wir lernen, diese Möglichkeiten nachhaltig, gesund und bewusst zu nutzen, dann können wir sehr, sehr viel verändern.
Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte irgendwie nach den Büchern schauen, ich möchte mich mehr über dich informieren, wie finde ich dich? Also Bücher habe ich hier, logischerweise findest du überall, wo es Bücher gibt, gibst du Michi Schreiber ein, dann bist du ganz oben dabei.
Ja, ansonsten alles über die Webseite michischreiber.de oder über Instagram, da heiße ich Michis Wild Life und ja, Bücher, wie gesagt, findest du überall und was uns ein ganz großes Anliegen ist, wenn ich das teilen darf, ist, dass unser Autorenhonorar gespendet wird, das heißt, mit jedem verkauften Buch trägst du auch da was für den Tierschutz bei, deswegen freuen wir uns natürlich immer, ja, wenn das Buch auf deinem Nachttisch liegt, weil dann wieder, sag ich mal, Neuro in die Affenkasse, in die Tierschutz, in die Affenkasse geht.
Und das Schöne ist, das ist mich als Audiomensch, ich sehe zumindest mal, es gibt auch Hörbücher.
Ja, also Unbändig ist als Hörbuch eingesprochen worden, habe ich auch selbst gemacht. Unter Affen steht noch aus.
Das war ein spannender Einblick. Ich bedanke mich für die Zeit.
Dankeschön.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.